Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Eigentlich wäre ich sehr gerne Pianist geworden oder Sänger.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Ludwig van Beethoven. Und zwar nicht nur, weil er ein großer Komponist war, sondern weil das eigentlich der Beginn der bürgerlichen Musikkultur ist.
Dein Lieblingsartikel in der Datenschutzgrundverordnung?
Die Provokation muss sein, Artikel 1, Absatz 1 der DSGVO, weil das die einzige Stelle ist, in dem der freie Datenverkehr erwähnt wird.
Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Datenfreiheit. Wir zeichnen heute wieder ein DSK-Extra auf. Heute spricht der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Tobias Keber, mit dem hamburgischen Datenschutzbeauftragten Thomas Fuchs. Heute ist der 16. Juni 2026 und ich wünsche viel Freude beim Zuhören.
Ja, also zunächst mal hallo, liebe Zuhörenden. Es ist mir wieder eine große Freude, einen weiteren Menschen aus dem Kreise der DSK hier begrüßen zu dürfen. Dann darum soll es gehen, um die Menschen, die DSK ausmacht. Thomas Fuchs aus dem, ja im Grunde, wir bleiben im Norden. Vielleicht nicht der ganz echte Norden, würde jetzt Marit Hansen sagen, aber immerhin. Lieber Thomas, also erstmal herzlich willkommen hier in unserem Podcast.
Ja, vielen Dank, Tobias, für die Einladung. Ich freue mich sehr und ich sehe, du arbeitest dich langsam von Norden nach Süden vor, dann müssen die Bayern noch ein paar Monate warten. Aber das ist ja auch richtig so, oben zu beginnen.
Ja, das ist wie bei den Ferien. Bayern kommt ganz am Schluss. Ja.
Das stimmt.
Gut, wir machen das heute online. Das heißt, wir in Stuttgart, du in Hamburg. Und die erste Frage jetzt natürlich, du bist jetzt gerade an deinem Arbeitsplatz oder unterwegs?
Ich sitze gerade in unserem winzigen kleinen Podcast-Studio, also quasi auf dem Arbeitsplatz in den Büroräumen des hamburgischen Datenschutzbeauftragten und blicke über die Dächer der Stadt, weil wir in einem Hochhaus beheimatet sind, was ein paar Nachteile hat, aber den Vorteil eines schönen Blicks.
Das heißt, Hochhaus, wenn du aus dem Fenster schaust, das ist ja auch immer eine unserer Fragen, dann hast du einen guten Überblick.
Ich habe einen guten Überblick und einen sehr schönen Blick, weil ich direkt auf den Michel gucke und so ein bisschen auf die Elbe und auf die Kirchturmspitzen. Also man muss sagen, es ist eigentlich das schönste Büro meines bisherigen Berufslebens.
Das klingt doch, das ist was Schönes für den Datenschutz.
Unbedingt.
Es ist ja jetzt 13 Uhr. Wo bist du normalerweise um 13 Uhr im Rahmen deines Arbeitstages?
Wahrscheinlich mitten in der Mittagspause. Wir haben ja unser Büro mitten in der Stadt am sogenannten Großneumarkt und da sind viele Marktstände und Restaurants und ähnliches. Also insofern wäre ich jetzt wahrscheinlich irgendwo zu Tische.
In Ordnung, das ist nachvollziehbar um 13 Uhr. Wie weit ist denn euer Standort Arbeitsplatz souverän?
Ja, ich glaube, die ehrliche Antwort ist überhaupt nicht. Also wir sind ja, wenn man so will, strategisch von der Politik des Senats her das Gegenteil für Schleswig-Holstein. Denn Hamburg wird das erste Bundesland sein, was seine gesamte Verwaltung komplett auf Microsoft Office 365 umstellt. Und der Rollout läuft jetzt auch gerade. Und deswegen muss man sagen, wir haben Microsoft-Arbeitsplätze, natürlich mit besonderen Schutzmechanismen, weil wir Datenschutzbeauftragte sind, HP Schuklick und ähnliche Geschichten, aber von Souveränität kann man, glaube ich, in dem Sinne, in dem wir das verstehen, beim besten Willen nicht reden.
Wir kommen zu dem Thema nachher nochmal zurück, aber ja, was den Standardarbeitsplatz angeht, schon mal eine klare Aussage an der Stelle. Du bist Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit und zwar seit 2021. Zuvor warst du interessanterweise Direktor der Landesmedienanstalt Hamburg und Schleswig-Holstein. Du warst auch Beauftragter der Konferenz der Landesmedienanstalten für Intermediäre. Das heißt also, du hattest schon immer mit Plattformregulierung auch etwas zu tun. War das für deine jetzige Arbeit hilfreich und inwieweit bist du momentan mit diesen Aspekten befasst?
Ja, das war sehr hilfreich. Also zum einen war hilfreich, dass die Landesmedienanstalten eigentlich ein bisschen ähnlich wie wir Datenschutzaufsichtsbehörden ja auch föderal gegliedert sind. Insofern hatte ich gute Erfahrungen damit, was es bedeutet, sich mit in diesem Fall 14 verschiedenen föderalen Behörden abstimmen zu müssen für größere Entscheidungen. Das ist ein Wissen, was hier jetzt auch gerade notwendig ist. Und inhaltlich in der Tat hat sich ja durch den Medienstaatsvertrag, der frühere Rundfunkstaatsvertrag, das Regulierungsfeld sehr verändert. Und Deutschland war ja das eins der ersten europäischen Länder, was die sogenannte intermediäre Regulierung eingeführt hat. Mit so Aspekten wie Algorithmenkontrolle, Diskriminierungsfreiheit bei der Auswahl von Inhalten auf intermediären Plattformen wie beispielsweise Suchmaschinen. Damit habe ich mich sehr intensiv beschäftigt und noch in meiner Zeit haben wir auch den ersten Verwaltungsakt nach Medienstaatsvertrag rausgebracht gegen Google wegen Bevorzugung von spezifischen Inhalten bei der Google-Suche. Also insofern so das Themenfeld, wie kann eigentlich eine kleine föderale Verwaltungsbehörde gegen eine große amerikanische Plattform angehen und versuchen, was zu erreichen. Das Thema, was uns jetzt natürlich auch alle sehr umtreibt, das konnte ich da schon mal ein bisschen üben.
Ja, sie kann. Zwei Sachen finde ich ganz spannend. Einmal sagst du ja schon, du hast viel Erfahrung im Bereich föderale Instrumente. Wir kommen ja vielleicht nachher nochmal kurz zur Reformdebatte. Ist ja ganz interessant. Im Datenschutz gibt es eben die Debatte, die dahin geht, können das im Prinzip 16, 17, 18, kann das überhaupt Sinn machen? Du hast jetzt gerade gesagt 14, das hat den Hintergrund, dass manche Landesmedienanstalten zusammen sozusagen an der Stelle operieren. Aber da hört man ja viel weniger Kritik im Medienbereich, oder? Also da scheint das normal zu sein und im anderen Bereich ist das ein Riesenaufreger. Oder habe ich da den falschen Eindruck?
Nee, das stimmt. Das liegt daran, dass 2012 war das, glaube ich, der Medienstaatsvertrag eingeführt hat, dass die Medienanstalten in bundesweiten Gremien mit Mehrheit Entscheidungen treffen. Das heißt, es gibt im Bereich Zulassung, Aufsicht, Werberecht, Jugendschutz entscheidet ein bundesweites Gremium, in dem in diesem Fall 14 Medienanstalten drin sitzen. Und da wird mit einfacher Mehrheit entschieden. Und es ist allen von uns schon mal passiert, auch mir, dass man mit, sagen wir mal, 9-5 unterlegen ist. Und dann musste man einen Verwaltungsakt erlassen, der eigentlich gar nicht dem eigenen Empfinden entsprach, weil die Mehrheit eben die Rechtsfrage anders beurteilt hat. Das ist dann im Einzelfall vielleicht mal ärgerlich, aber es dient sehr der Akzeptanz des Systems, weil man eben dadurch zu klaren, bundesweit geltenden Entscheidungen kommt, an denen alle gleichmäßig beteiligt sind.
Das heißt also, mein Eindruck ist da insoweit richtig, dass das im Medienbereich einigermaßen geräuschlos ganz einfach funktioniert. Gut, aber wie bist du dann zum Datenschutz gekommen eigentlich?
Ja, die simple Antwort ist, ich habe mich schlicht beworben. Wie gesagt, ich kam aus der Medienregulierung. Ich habe mitbekommen, dass mein Vorgänger Johannes Kasper aufhörte nach 2 Amtszeiten und habe mich dann ein bisschen mit dem beschäftigt, was er so gemacht hatte. Er war ja auch sozusagen als Facebook-Jäger bekannt und Hamburg war ja schon damals sehr aktiv, was die großen Plattformen anbelangte. Und dann dachte ich, oh, das ist ja fast eine nahtlose Anknüpfung an dem, was ich in der Medienanstalt gemacht habe. Und dann hat mich die Bürgerschaft gewählt und so bin ich zum Datenschutz gekommen. Ich bin insofern ein relativer Neuling für unsere Szene, weil ich bis November 2021 mit Datenschutz, wenn ich ehrlich bin, gar nichts zu tun hatte.
Ja, aber als Medienrechtler kennt man ja den Datenschutz immer von der anderen Seite der Medaille im Grunde.
Das stimmt, ja.
Ja, prima. Was beschäftigt denn eure Behörde momentan so im Schwerpunkt? Also was sind so die großen Brocken auf deinem Schreibtisch?
Ja, ich glaube, der Hauptbrocken auf so einer Metaebene sind die stark ansteigenden Beschwerdezahlen, die uns ja alle treffen. Und das ist natürlich für den Leiter einer Behörde auch eine echte Managementaufgabe. Wie gehen wir damit um? Man kriegt jetzt ja nicht automatisch mehr Personal dafür und das würde auch alleine das Problem nicht lösen. Und insofern haben wir jetzt viel Zeit damit verbracht, unsere Verfahren anzupassen. Wir setzen KI in der Fallbearbeitung ein, wir haben ein neues Beschwerdeformular. Wir gucken ja auch untereinander, wie wir unsere Abgabesysteme verbessern. Also ich glaube, man kann doch ein bisschen mehr rausholen durch Verbesserung im Verwaltungsverfahren, um da das in den Griff zu kriegen. Da sind wir gerade sehr dran. Und dann, das ist ja bei dir genauso, ist natürlich KI das dominierende Thema bei der Beratung der Behörden bis hin zu den Unternehmen. Das frisst sicherlich 50% meiner Arbeitszeit.
Das kann ich bestätigen. Und so bei euch vor Ort, was ist denn das lokal Besondere? Also was macht das so ganz spezifisch, das Hamburger Spezifikum Datenschutz? Was würdest du sagen, ist das?
Also ich glaube, was uns ein bisschen unterscheidet, ist zum einen, dass die Niederlassung für Meta und Alphabet, also Facebook und Google vor allen Dingen, in Hamburg sind, sodass wir ja für die DSK oder für alle Datenschutzbehörden die Verfahren dort koordinieren. Das ist sicherlich eine Besonderheit, die auch zu viel Abstimmung zum Beispiel mit den irischen Kollegen führt und zu viel Aktivitäten auf europäischer Ebene. Und dann finde ich, dass Hamburg eine sehr interessante Wirtschaftsstruktur hat. Wir haben ja sehr große Unternehmen, also mit Airbus, den größten europäischen Flugzeugbauer, Otto als riesiges Online-Versandunternehmen, die ganze Hafenwirtschaft und andererseits eben diese sehr kreative Werbe-PR-Szene mit vielen kleinen Agenturen. Also insofern ist es, glaube ich, ein sehr spannendes Mix aus sehr verschiedenen Unternehmen, mit denen wir dann natürlich auch datenschutzrechtlich zu tun haben.
Sehr bunt und ja, auch die großen Schiffe. Ja, wie viele Mitarbeitende hast du denn in deiner Behörde?
Ja, wir sind jetzt 60 Köpfe, habe ich kürzlich festgestellt, bei jetzt für Insider des Verwaltungsrechts aber 38 VZE, also Vollzeitäquivalenten. Das heißt, wir haben relativ viel Teilzeit, befristete Arbeitsplätze und ähnliches. Also 60 Köpfe und knapp 40 Stellen, ausfinanzierte Stellen.
Wie ist denn die Zusammenarbeit mit der Politik bei euch vor Ort? Wie läuft das?
Ja, das ist, hätte ich jetzt auch eben schon nennen können, als lokales Spezifikum. Ich gebe zu, dass es, glaube ich, Dinge sehr einfach macht, dass wir ein Stadtstaat sind. Das heißt, wir haben keine eigene kommunale Ebene, keine Bezirksregierung und sowas alles, sondern es ist im Grunde eine Einheitsgemeinde. Und das heißt, die Wege sind kurz, die Abstimmungsprozesse sind eng. Und wir haben das jetzt geschafft in den letzten Jahren, dass wir, glaube ich, sehr gut eingebunden sind in die Entscheidungsprozesse, sowohl politisch als auch administrativ. Also ich sitze in einem digitalen Strategiegremium des Senats mit drin. Ich bin eingebunden in so KI-AKs, die es gibt. Also da sind wir, glaube ich, auf einer sehr guten Augenhöhe. Und davon profitieren die Prozesse schon in besonderem Maße.
Frühe Einbindung, ja, das ist erfreulich zu hören. Hast du auch Beispiele, wo ihr als Behörde vor Ort aus Sicht der Bürgerinnen und Bürger und oder auch der Unternehmen besonders wirkt? Oder wo da so ein Hebel ist, wo du sagst, das ist unser auch Lokalkolorit, wo das wirkt?
Na, ich glaube, das klingt so ein bisschen drollig, aber es sind ja kurze Wege in einem Stadtstaat. Und gerade im Bereich Videoüberwachung, wenn es da eine Beschwerde gibt, die erkennbar ernsthafter ist, dann fahren wir halt kurz mal hin und gucken uns die Videokameras an, wie die aufgehängt sind. Das kann man dann doch sehr kleinteilig machen. Ich war bei St. Pauli im Fußballstadion und habe mir die Videoüberwachung während eines Spiels angeguckt. Also wir können, glaube ich, schnell irgendwo sein. Wir hatten auch Fälle, wo Akten Keller, Türen offen stand und nicht gut geschlossen waren. Da schicke ich dann mal schnell einen Mitarbeiter hin. Also ich finde, wir sind sozusagen ein Datenschutz der kurzen Wege. Das kann man sich auch sehr physisch vorstellen. Und das bringt eigentlich auch durchaus Spaß, dann mal schnell irgendwo hinzufahren. Und wir prüfen auch noch richtig vor Ort. Also wir machen nicht nur Schreibtisch, sondern wir machen auch große, unangemeldete Prüfungen in Unternehmen, wenn sozusagen es Verdachtsmomente gibt, dass es sinnvoll ist, sich zum Beispiel ein Löschkonzept mal vor Ort anzugucken.
Dann kommen wir mal zum nächsten Themenblock, und zwar dein persönlicher Blick auf die Datenschutzkonferenz, also sozusagen auf die anderen Menschen zum einen, aber auch auf die Institution. Wie siehst du das? Also wie ist dein Blick auf die DSK?
Also ich finde, die Sache ist ja relativ einfach. Wir leben in einem föderalen Staat. Ich bin ein Fan des Föderalismus und wir behandeln Angelegenheiten, die bundesweit, europaweit oder gar weltweit weltweite Phänomene betreffen und die man möglichst einheitlich betrachten sollte. Und deswegen ist die DSK absolut unverzichtbar. Und wir haben eben schon drüber gesprochen. Ich komme ja aus einer Welt, in der föderale Gremien bundesweit einheitliche Entscheidungen treffen, verbindlich für die einzelnen föderalen Mitglieder. Und deswegen würde ich sagen, ich bin sehr engagiert in der DSK, weil ich glaube, ohne diese bundesweite Struktur würden wir nicht gut arbeiten können.
Das heißt, du bist ja im Medienbereich sozusagen sozialisiert, im Föderalismus sozialisiert. Aber was sagst du denn den Gegnern? Die Gegner sagen natürlich, ja, aber diese Abstimmung, das dauert immer so lange. Was sagt man denen?
Dass wir schneller werden können, ist, glaube ich, nicht ganz falsch. So viel Selbstkritik dürfen wir, glaube ich, üben. Aber ich glaube, dass wir da besser geworden sind. Also mein Eindruck ist, dass es in den letzten 4 Jahren stringenter geworden ist und wir uns ja auch mehr und öfter treffen in der DSK, zum Beispiel durch unsere wöchentlichen Videokonferenzen. Und deswegen glaube ich, dass das Tempo zunimmt, die Qualität auch besser geworden ist. Wir auch wissen, dass eine Orientierungshilfe nicht 40 Seiten sein muss, sondern auch 10 Seiten manchmal reichen. Also ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Aber dass man den Eindruck hatte in der Vergangenheit, dass es alles so ein bisschen lange dauert, bis man mal zu einer Position kommt, dem würde ich vielleicht gar nicht widersprechen. Aber wie gesagt, ich glaube, daraus kann man lernen und besser werden. Und das tun wir gerade.
Ja, jetzt haben wir schon zum Teil ein bisschen angerissen zumindest, die Reformbestrebungen. Und ganz, ganz besonders interessant ist ja, dass dein Bundesland einen Gesetzesvorschlag in den Bundesrat eingebracht hat. Und da geht es um ganz zentrale Punkte, also zum Beispiel Institutionalisierung der DSK, dann einer für alle. Wie siehst du das? Also, oder wie stehst du dieser Initiative gegenüber? Ist das was? Ist das der Schritt in die richtige Richtung? Kann das funktionieren?
Absolut. Also ich finde diese Bundesinitiative finde ich super. Ich finde die erstens schon mal super, weil man jetzt einen ausformulierten Gesetzentwurf hat, der beschreibt, was möglich ist. Und dass wir jetzt endlich mal wegkommen von diesem politischen Sonntagsreden-Level von Zentralisierung ist wichtig oder es funktioniert nicht, sondern dass wir jetzt konkret darüber reden, wie kann man eigentlich eine föderale Zusammenarbeit besser ausgestalten. Also insofern ist die Tatsache, dass es jetzt einen richtigen Gesetzentwurf gibt, schon mal ein Wert an sich. Und dann kommt hier noch positiv hinzu, dass ich das, was da drin steht, richtig finde. Das ist halt genau auf das eine, was wir gerade besprochen haben. Einmal verbindliche Mehrheitsentscheidungen DSK, die uns sozusagen die Möglichkeit geben, mit Mehrheit über fragliche Themen abzustimmen und das dann gemeinsam umzusetzen. Einer für alle, ein ähnliches wichtiges Prinzip, dass eben schon einmal geprüfte Verfahren in einem Bundesland nicht in einem anderen Bundesland nochmal neu geprüft werden müssen. Auch das dient der Einheitlichkeit und ist auch eine Arbeitsentlastung. Und drittens, glaube ich, noch sehr viel relevanter, ein bisschen unterschätzt bisher, ein sogenannter One-Stop-Shop innerhalb Deutschlands. Das heißt, dass Unternehmen mit mehreren Filialen oder Unternehmenssitzen in Deutschland oder Forschungsprojekte, die über mehrere Bundesländer hinweggehen, nicht mehr mit mehreren Aufsichtsbehörden zu tun haben, sondern einen Ansprechpartner im föderalen Gefüge haben. Und das merke ich jetzt schon, seitdem die Bundesratsinitiative draußen ist. Das ist in der Wirtschaft sehr wahrgenommen worden. Also ich habe jetzt schon zahlreiche E-Mails bekommen mit so Fragen, gilt das auch für uns? Und was ist irgendwie zum Beispiel, was ist mit dem Sparkassenverband? Kann man den auch konzernähnlich betrachten und ähnliches? Also mein Eindruck ist, dass die Initiative sehr wahrgenommen wird und dass gerade auf Seiten der Wirtschaft, deren Interesse soll ja gebündelt werden, da viele Elemente sind, die Kritik, die geäußert wurde seitens der Wirtschaft, sehr aufgreift und zu einer guten Lösung führt.
Konkreter Entwurf, der ja auf der Straße steht. Wie ist denn deine Wahrnehmung so allgemein, so ein bisschen mehr auf der Metaebene wieder zum technischen und rechtlichen und gesellschaftlichen Blick auf den Datenschutz? Wie steht der Datenschutz momentan sowohl in der Politik als auch bei Bürgerinnen und Bürgern aus deiner Sicht da?
Also bei Bürgerinnen und Bürgern nehme ich sehr deutlich ein echtes Paradox wahr. Ich bin tief überzeugt, dass die meisten Bürgerinnen und Bürger Datenschutz wirklich wichtig finden und auch verstehen, warum er für die wichtig ist. Und auch finden, dass man dafür sich einsetzen muss, dass mit ihren Daten gut umgegangen wird. Und gleichzeitig sind sie brutal genervt von Cookie-Bannern, von Bürokratie, von Zetteln, die sie beim Arzt unterschreiben müssen. Und das existiert beides gleichzeitig. Das muss man, glaube ich, wahrnehmen. Und deswegen ist sozusagen Entbürokratisierung und weg von der Papier-Compliance zur echten, zum richtigen Datenschutz sozusagen auch etwas, was, glaube ich, sehr im Bürgerinnen-Sinne wäre und dem Ansehen der Öffentlichkeit nochmal helfen würde. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass es bei der Politik fast so ein bisschen ähnlich ist. Also jeder weiß doch, dass es wichtig ist, dass mit personenbezogenen Daten vernünftig umgegangen wird, gerade wenn ich sozusagen in internationale Kontexte gucke und auf Krisenherde gucke. Und andererseits ist im Kontext des großen Allgemeinthemas Bürokratieabbau der Datenschutz scheint mir fast schon eine Metapher geworden zu sein für überflüssige Bürokratie. Da müssen wir weiter gut gegen argumentieren, dass dem nicht so ist. Und im Zusammenhang mit dem, was ich in Hamburg mache, ist mein klarer Eindruck, je konkreter man an einem Verfahren zusammenarbeitet und zu guten Lösungen kommt, umso konkreter versteht auch Politik, wie Datenschutz und IT-Sicherheit helfen, IT-Leistungen in der Verwaltung besser zu machen. Aber je theoretischer wir drüber reden und je abstrakter, umso mehr tappen wir in diese Bürokratiefalle. Und das ist jetzt die Diskussion, die wir die nächsten Monate führen und aushalten müssen.
Ja, weg von den Narrativen hinunter in den Maschinenraum, ne? Ins Konkrete.
Absolut, ja.
Wenn du drei Stichworte zum Datenschutz nennen müsstest, warum er jetzt gerade besonders wichtig wäre, welche wären das?
Also Stichwort 1 ist sicherlich KI und die große zweite digitale Transformation, die damit verbunden ist, die das noch dringlicher macht als vorher, darauf zu achten, dass es überhaupt noch sowas wie Datenschutz und Privatheit gibt. Das zweite Stichwort wäre, je mehr der Staat seine Dienstleistungen digitalisiert und je digitaler die Verwaltung wird, umso wichtiger ist es, dass die Hoheit der Bürgerin über ihre Daten parallel gewahrt bleibt. Und drittens, das hängt vom zweitens ab, das gilt insbesondere in dem Bereich der inneren Sicherheit und Datenschutz ist auch ein Resilienzbeitrag gegen totalitäre Tendenzen und dagegen, dass man halt immer nicht so ganz genau weiß, welche Regierung man in Zukunft hat und ob man dann wirklich möchte, dass die auf Daten zugreifen kann, die sie vielleicht nicht so würdig behandelt wie andere demokratischere Parteien.
Ja, vielleicht gerade zur inneren Sicherheit. Ich höre zunehmend ein Argument. Interessiert mich mal, was du davon hältst, gerade im Bereich der inneren Sicherheit und einer gefühlten Sicherheit. Also ich höre ganz oft das Argument, ja, aber die Leute, gerade bei der Videoüberwachung, wenn die dann ja besteht, dann fühlen sich die Menschen sicher. Also wie kann denn ein Grundrecht und Gefühle, wie aus deiner Sicht, passt das zusammen?
Naja, das ist ja bei der inneren Sicherheit wird ja gerne mit Gefühlen gearbeitet. Das halte ich auch nicht für falsch. Also das kennen wir ja ganz analog bei dem Thema Polizeipräsenz. Also man fühlt sich schon sicherer, wenn man die Streife auf dem Bürgersteig sieht. Insofern würde ich das Argument nicht wegdrücken. Ich muss auch ehrlich sagen, Videoüberwachung, jetzt mal ohne das Biometrie- und KI-Thema, ist auch eine Kulturfrage. Also ich Südkorea beispielsweise, was ja einen sehr hohen demokratischen Datenschutzstandard hat, ist Videoüberwachung aller Orten, weil die Datenschutzbehörde sagt, das wollen unsere Bürger. Die wollen, dass im Kindergarten Videokameras sind, damit sie wissen, dass ihre Kinder ordentlich behandelt werden. Also insofern ist das ist für mich eher ein gesellschaftlicher Aushandlungsprozess, wie sehr wir bereit sind, Privatheit im öffentlichen Raum für ein Gefühl von Sicherheit aufzugeben. Aber die ganzen Themen, die damit verknüpft sind, das dann mit KI zu verbinden, die Frage, welche Systeme Datenbanken durchsuchen können, um Zusammenhänge herzustellen, Stichwort Palantir und ähnliches, da würde ich sagen, das zahlt nicht auf ein Sicherheitsgefühl ein, sondern eher auf einen Machbarkeitswahn bei einigen Innenministerien. Und da müssen wir, glaube ich, sehr aufpassen, dass wir diese verschiedenen Bereiche nicht miteinander vermischen und da weiter eine klare rote Linie haben.
wir gehen in die beliebte Blitzrunde.
Beliebt ist jetzt schon euphemistisch beim zweiten Mal, ja.
Bei uns ist es total beliebt.
Bei euch beliebt. Ja, okay, das ist gut. Dann
ist es schon das dritte, denn wir sind schon in Folge 3. Also erstens, lieber Thomas, welche Fehler entschuldigst du am ehesten?
Ah, ich glaube, am ehesten entschuldige ich die Fehler, die sehr früh eingestanden werden.
Danke. Wer oder was hättest du gern sein mögen?
Keine konkrete Person, aber ich habe sehr viel Musik gemacht in meiner Schulzeit, also überwiegend klassische, und eigentlich wäre ich sehr gerne Pianist geworden oder Sänger. Und als ich überlegte, Klavier zu studieren, sagte meine Klavierlehrerin zu mir: Thomas, lass es, du bist nicht gut genug dafür. Das war hart, aber wahrscheinlich ein kluger Rat.
Deine historische Lieblingsgestalt?
Ich bleib mal in dem Genre, Ludwig van Beethoven. Und zwar nicht nur, weil er ein großer Komponist war, sondern weil das eigentlich der Beginn der bürgerlichen Musikkultur ist. Und in seine Zeit fällt auch der Beginn des deutschen Urheberrechts. Und in die Zeit fällt auch die Möglichkeit, Noten zu drucken und zu kopieren und zu vervielfältigen und dann zu verteilen und damit Amateure in die Lage zu bringen, Orchesterwerke auf Klavier zu spielen und ähnliches. Also insofern ist es so ein Aufbruch in eine bürgerliche und, wenn man so will, auch kapitalistische Epoche, die er sehr mitgeprägt hat. Und deswegen ist es eine hochspannende historische Person, der auch sehr schöne Musik gemacht hat.
Nicht nur die Neunte. Ja, vor allem, dass du das Urheberrecht ansprichst, finde ich total spannend, weil ich ja immer sage, die Datenschützer müssen die Urheberrechtler zusammenbringen und man muss zusammendenken, weil viele Probleme auch rund um KI-Modelle und so weiter doch denselben Ursprung haben.
Unbedingt. Und es ist mir nach wie vor ein Rätsel, warum uns das seit 3 Jahren nicht gelingt. Ja. Das finde ich wirklich, ich sehe es genauso wie du. Das sind dieselben Fragestellungen und Denklogiken und trotzdem sind die Sphären, wirken doch immer noch recht getrennt.
Der Lieblingsheld oder die Lieblingsheldin in der Wirklichkeit?
Ja, ist jetzt ein bisschen pathetisch, aber ich würde mal sagen, alle, die wirklich Risiken eingehen, um in ihren jeweiligen Ländern für Freiheit und Gerechtigkeit zu kämpfen, vielleicht beispielshaft die Demonstrierenden im Iran in den letzten Jahren immer mal wieder.
Deine Lieblingstugend, und das Schwierige an dieser Frage ist, du musst dich entscheiden. Also ganz klassische Tugenden gibt es hier nur zur Auswahl und du musst eine benennen. Weisheit, Tapferkeit, Mäßigung oder Gerechtigkeit.
In der Auswahl eindeutig die Gerechtigkeit.
Dein Lieblingsartikel in der Datenschutzgrundverordnung?
Ja, die Provokation muss sein, Artikel 1 Absatz 1 der DSGVO, weil das die einzige Stelle ist, in dem der freie Datenverkehr erwähnt wird.
Der freie Datenverkehr, ja. Was hast du am 15. Dezember 1983 gemacht?
Da habe ich natürlich um 20 Uhr die Tagesschau eingeschaltet und mich darüber gefreut, dass das Bundesverfassungsgericht das Volkszählungsurteil gefällt hat. Und damit ich nicht so streberhaft wirke, das weiß ich nur deswegen, weil ich vor 2 Jahren auf einer Veranstaltung 50 Jahre Volkszählungsurteil war und die fand am 15. Dezember statt. Sonst hätte ich das nicht gewusst. Übrigens damals auf einem Podium noch mit Gisela Wild, eine der Hamburger Anwältinnen, die das Verfahren damals betrieben hat. Insofern ist ja aus einer Hamburger Sicht das Volkszählungsurteil auch ein aus Hamburg in Gang gesetztes Verfahren gewesen.
Ja, vielen Dank. Der wichtigste historische Erfolg des Datenschutzes, jetzt natürlich außerhalb von 1983.
Ich glaube, dass es nicht so ein Punkt oder ein Ereignis ist, sondern ich glaube, der historische Erfolg ist, dass es überhaupt ein Bewusstsein bei den Bürgerinnen oder in der Gesellschaft gibt, dass es ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung gibt, dass meine Daten mir gehören und dass ich Rechte in dem Zusammenhang habe und dass ich die Rechte auch gegenüber dem Staat formulieren kann und einklagen kann. Also ich glaube, das ist nicht so selbstverständlich, wie wir das heutzutage ansehen. Und deswegen ist, glaube ich, der größte Erfolg, dass das keiner mehr jedenfalls grundsätzlich in Frage stellt.
Das wichtigste Thema im Datenschutz im Jahr 2030, Thomas.
Ja, wir sprachen eben über innere Sicherheit und ich bin ziemlich sicher, dass wir spätestens 2030 heftige Debatten darüber haben werden, ob wir KI-Kameras im öffentlichen Raum haben, die auch anhand von biometrischen Merkmalen konkrete Personen identifizieren können. Und deswegen hoffe ich, dass das Thema im Jahr 2030 sein wird, wie wir verhindern, dass sowas in Deutschland eingeführt wird.
Das heißt, um es mal anders zu sagen, du befürchtest, dass die roten Linien, die wir jetzt in der KI-Verordnung an der Stelle noch haben, hinfällig werden.
Na, das ist für mich eine der größten Enttäuschungen der KI-Verordnung ist, dass die rote Linie, die es während des Entstehens der Verordnung dauerhaft gab, dass es nämlich ein absolutes Verbot der Verarbeitung von biometrischen Daten zu diesen Zwecken geben sollte, dass die ja in der KI-Verordnung selbst aufgeweicht wurde. Zwar in Grenzen, aber eben für überragende Gründe der inneren Sicherheit, heißt es, glaube ich, darf man das dann eben doch. Da gibt es dann feinsinnige Unterscheidungen zwischen Echtzeit und Fernüberwachung und Ähnlichem. Aber die Aufweichung ist drin und die Debatte beginnt ja schon. Und das glaube ich, wirklich würde eine Gesellschaft verändern, wenn die Drohnen, die über eine Demonstration fliegen, nicht nur zählen können, wie viele Menschen da rumlaufen, sondern auch ganz genau sagen können, dass in Reihe 10 irgendwie Thomas Fuchs steht. Und deswegen, ja, befürchte ich sehr, dass diese rote Linie versucht wird einzureißen von einigen Parteien. Und da muss man, glaube ich, sehr früh sehr klar gegenhalten.
Dein Motto abschließend zur Blitzrunde.
Ja, tut mir leid, dass ich so lange antworte, aus der Blitzrunde lange Runde mache, aber das Motto ist kurz, das heißt, Chance favors the prepared mind. Also der Zufall begünstigt den vorbereiteten Geist. Das ist wirklich so ein bisschen mein Lebensmotto und das trifft auch oft zu. Die populäre Variante davon ist, es gibt keine Zufälle, aber das, genau, verlangt eben, dass man schon so ein bisschen vorbereitet ist auf den Zufall.
Ja, vielen Dank. Dann kommen wir zum letzten kleinen und kurzen thematischen Block und ich möchte noch mal etwas aufgreifen, was wir auch schon angerissen haben, nämlich digitale Souveränität. Also die Politik erkennt so zunehmend, dass es hierbei um ein wertvolles Gut geht, unabhängig jetzt davon, ob es da schon eine hinreichend belastbare Definition gibt. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, diese digitale Souveränität, jedenfalls so, wie sie momentan diskutiert wird, die soll dazu dienen, im Grunde auch gegen Big Tech in Stellung gebracht zu werden, beziehungsweise, ja, das klingt jetzt wieder so martialisch, aber soll ja an der Stelle ein Gegengewicht sein. Und jetzt ist natürlich die Frage, wenn wir jetzt auch selbst Anstrengungen unternehmen müssen, um eigene Systeme, eigene Tools, Infrastrukturen zu etablieren, welche Rolle hat denn da der Datenschutz? Muss der Datenschutz da nicht, damit etwas Neues wächst, also das ist die Frage, vielleicht mal ein Auge zudrücken oder müssen wir sagen, nee, wenn, machen wir es richtig. Wenn es ein bisschen länger dauert, ist auch nicht so schlimm. Also wie siehst du diese Debatte an diesem Punkt?
Ja, ich glaube, dass die Debatte ein Tick zu unscharf ist, weil in meiner Wahrnehmung das Innovationshindernis nicht der Datenschutz ist, sondern die Unsicherheit über die Rechtslage und die Unsicherheit über das Zusammenspiel zum Beispiel von Datenschutz und Regelungen zur künstlichen Intelligenz. Und diese Unsicherheit kann ich verstehen und die kann man dann als ein Datenschutzproblem beschreiben, weil sie mit Regeln zum Datenschutz zusammenhängt. Aber ich glaube, was viel wichtiger als die Regulierung wäre, dass wir sehr klar selber sagen oder auch die Europäische Kommission in ihrem Zuständigkeitsbereich selber sehr klar sagt, was geht und was nicht geht, wo Grenzen liegen, was Hochrisikosysteme sind, wie man sie einfach definieren kann. Und dann brauche ich nicht Deregulierung, sondern brauche ich Rechtsklarheit. Und wenn ich die habe, dann ist Innovation auch möglich. Und die Rechtsunsicherheit führt ja eben auch zu Zeitverlust. Das ist ja das Problem. Ich fange ja nicht an, zu investieren oder etwas zu planen, wenn ich gar nicht weiß, ob das am Ende rechtlich durchgeht. Und insofern scheint mir das der wichtige Aspekt zu sein. Weitergehende Deregulierung macht, glaube ich, keinen Sinn. Und so ein bisschen ist ja auch die Hoffnung, dass eine datensicherere KI-Umgebung auch ein europäisches Alleinstellungsmerkmal in Zukunft sein kann.
Ja, digitale Nachhaltigkeit. Ja, und dann noch ein Punkt, der mich interessiert, weil du eben auch so die beiden Perspektiven abbildest, also Medienrecht auf der einen Seite, Intermediäre, mit denen du dich in anderer Funktion auch schon intensiv befasst hast, und den Datenschutz auf der anderen Seite. Es gab im Januar ein Urteil des VG Hamburg, das Aktenzeichen, ja, kleben wir vielleicht in die Shownotes, wenn wir das jetzt auf der Tonspur machen, ja, ist ein bisschen schwierig. Worum ging es? Im Grunde geht es um Plattformregulierung und die Frage, wenn man möchte, dass ein Hosting-Provider, so würde man das wohl einordnen, dass der bestimmte Informationen hinunternimmt, dann stellt sich immer die Frage, inwieweit ist das nur Notice and Takedown oder kann das auch in die Zukunft gehen, im Sinne von, man muss als Suchmaschinenbetreiber eben auch proaktiv schauen, dass bestimmte Verletzungen, die sich in der Vergangenheit zugetragen haben, in ähnlicher Weise nicht mehr zutragen. So, und vor diesem Hintergrund hattet ihr ein Verfahren und da gibt es jetzt auch ein Urteil. Es gibt neben diesem Urteil einen spannenden Fall auch beim EuGH, Rusmedia, wo es so um das Zusammenspiel ganz grundsätzlich geht zwischen Datenschutz und Plattformregulierung. Und das kannst du ja eigentlich besonders gut ausbuchstabieren. Also was hältst du von diesem Urteil? Wie ordnest du die Rechtsfrage ein?
Ja, das ist wirklich ein sehr spannender Fall und ich mache den noch mal kurz plastisch, weil der gut beschreibbar ist. Also es gibt Frau Müller und wenn ich Frau Müller Sex bei Suchmaschine eingebe, kriege ich Links auf Fake-Pornos, die sich angeblich auf diese Frau beziehen. Ich denke jetzt nicht den ganzen Namen mit Vor- und Nachnamen. Und das ist kein Einzelfall, sondern wir haben mehrere Fälle in diesem Kontext. Das heißt, es gibt Seitenbetreiberinnen, die einen beliebigen weiblichen Namen nehmen und den in Verbindung mit pornografischen Angeboten setzen. Und die Frau musste und muss jedes Mal, wenn das passiert, auf Google zugehen und sagen, da ist ein Link, bitte lösch den. Das ist ein rechtswidriges Suchergebnis. Und wir reden jetzt über hunderte von Malen, die sie das getan hat. Und dann hat sie irgendwann gesagt, warum kann Google denn nicht von vornherein dafür sorgen, dass diese Art der Verknüpfung, die immer gleich ist, abgestellt wird? Und daraufhin, das haben wir, hatten wir ein richtiges Ansinnen, haben das gegenüber Google vorgetragen. Die haben gesagt, das können sie gar nicht, was ich jetzt eine sehr erstaunliche Aussage finde. Oder es sei viel zu aufwendig, das jetzt für so einen Einzelfall zu tun. Und dann haben wir eine Anordnung geschrieben, haben gesagt, sie sind verpflichtet, bestehende, aber auch kommende Suchanfragen, die sich auf diese konkrete Person beziehen, gar nicht erst im Listing auftauchen zu lassen. Ich fand, das war ein sehr guter Bescheid, an dem wir hart gearbeitet haben. Und das VG hat irgendwie lockerflockig gesagt, nee, die Anordnungsbefugnisse nach 58 Absatz 2 DSGVO gelten eben nur rückwirkend. Also ist sozusagen, man kann Löschung anordnen, aber nicht präventiv, weil sozusagen der Grundsatz des Notice und Takedown auch sich auf den Datenschutz in diesem Fall bei Suchmaschinen auswirkt. Das hat das VG etwas, wie ich finde, lapidar formuliert. Ich glaube, das ist ein guter Fall für eine EuGH-Vorlage wäre. Das versuchen wir jetzt auch beim OVG zu erreichen. Denn in der Tat weist ja Rusmedia, auch wenn es eine andere Konstellation war, in eine andere Richtung und sagt, nee, als Hosting-Provider jedenfalls oder als Online-Marktplatzanbieter musst du auch vorher schon gucken, dass keine rechtswidrigen Inhalte auf deiner Plattform erscheinen. Und ich würde jetzt sagen, in jedem Fall dann, wenn davon auszugehen ist, dass das wieder passiert, weil du es aus der Vergangenheit weißt, dass es so öfter passiert. Und insofern sind wir mit dem Urteil sehr unzufrieden und glauben, dass es sich lohnt, da noch weiterzumachen. Und ich darf nur, weil du es angesprochen hast, noch auf ein Urteil hinweisen, was sehr jung ist, 2 Wochen alt, VG Schleswig. Und das hat das am Anfang angesprochene Verfahren noch von mir aus der MHSH jetzt endlich beurteilt. Da ging es um eine Beanstandung gegenüber Google, weil die ein Angebot des Gesundheitsministeriums algorithmisch bevorzugt hatten bei der Suche. Das war offensichtlich rechtswidrig, auch schon wettbewerbsrechtlich. Und wir haben dann das medienrechtlich noch festgestellt, die Rechtswidrigkeit, also nur eine Beanstandung. Und das hat das VG Schleswig mit der Begründung aufgehoben, das sei nicht verhältnismäßig gewesen, weil ein nicht formeller Hinweis an Google hätte doch gereicht und es hätte nicht eine Beanstandung benötigt. Und das ist vielleicht zum Schluss nochmal ernst. Großes Problem, finde ich, unserer Praxis, dass die Verwaltungsgerichte versuchen, materiellrechtliche Fragen zu vermeiden, und da gab es hier zuhauf, und auf einer sehr förmlichen Verwaltungsverfahrensebene dann Bescheide zerschießen, an denen wir jahrelang gearbeitet haben. Und das ist, finde ich, sehr schade in diesem Fall, denn die Vorstellung, dass, also wenn Google klagt gegen einen Bescheid, der sagt, ihr habt rechtswidrig gehandelt, weil Google sagt, wir sehen das nicht so, dass es rechtswidrig war, welchen Sinn sollte es dann haben, dass ich informell Google sage, das war rechtswidrig? Also man sieht da, das VG wollte nicht in die Rechtsfragen einsteigen. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ein großes Problem, finde ich, dieser Regulierung durch Verwaltungsrecht, sind die etwas mutlosen deutschen Verwaltungsgerichte, wenn ich mit dieser Richterschelte enden darf.
Interessanter Punkt. Ja, VG Schleswig, vielleicht auch noch in die Shownotes, lieber Chuck. Und jetzt der letzte Punkt. Ich habe mit großem Interesse gesehen, tolles Format, der Datenschutz-Snack, das 5-Minuten-Magazin. Und ihr habt jetzt also auch diesen Podcast gestartet. Ja, wie ist es bis jetzt gelaufen? Und natürlich Hörempfehlungen für alle Hörenden.
Ja, das bringt großen Spaß. Also die Idee war mal zu versuchen, kann man Datenschutzthemen auch unterhalb von 5 Minuten besprechen? Und ich finde, dass das ganz gut funktioniert. Wir haben zum Beispiel zu Rusmedia ein 5-Minuten gemacht. Wir haben zuletzt die IFK was gemacht. Wir werden jetzt was zur DSK machen. Und der Vorteil von 5 Minuten ist erstmal, man zwingt einen sehr, die Sache auf den Punkt zu bringen. Und der zweite Vorteil ist, man kann es auch mal schneller machen. Und insofern ist so ein bisschen auch mein Ziel, dann auch mal eine Urteilsbesprechung relativ schnell nach Verkündung auf den Weg zu bringen. Also es soll ein unkompliziertes, schnell hörbares, aber trotzdem fundiertes Format sein, das wir jetzt mal beginnen. Und insofern bedanke ich mich für den Werbeblock am Ende unseres Gesprächs. Hoffe, dass es viele mal reinhören und auch gerne kommentieren, ob Ihnen das gefällt oder nicht.
Ja, vielen Dank, lieber Thomas Fuchs. Das war ein spannender Ritt durch den Datenschutz, aber auch angrenzende Freiheiten in und um Hamburg. Vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und bis bald, allerspätestens wieder in einer Montagsrunde oder bei einer der großen Konferenzen. Vielen Dank dir.
Herzlichen Dank für die Einladung, hat großen Spaß gemacht. Bis bald.